Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Das schöne 59 Begeisterungen, so heißt das neue Buch von Michael Köhlmeier. Sie kennen ihn vielleicht durch seine Romane oder durch seine sehr bekannt gewordene Nacherzählung der Sagen des klassischen Altertums oder durch seine lange währende Auseinandersetzung mit Märchen. Von all dem finden sich auch viele Spuren in seinem Buch über das Schöne. Und wir haben jetzt Michael Köhlmeier am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Köhlmeier.
Grüße Sie. Hallo.
Herr Köhlmeier, wie geht Ihnen das denn heute mit den Nachrichten vom Wochenende über den Angriff der Hamas auf Israel? Finden Sie da jetzt ein Gespräch über das Schöne in der Kunst, wie wir es jetzt vorhaben? Ja, finden Sie das irgendwie fehl am Platz oder finden Sie das vielleicht auch gerade wichtig?
Also nach all dieser Bestialität, von denen wir gehört haben, da muss man sich schon sehr aufraffen, um auch über das Schöne zu reden. Ich halte es allerdings für notwendig. Als mitten im Krieg in England im Parlament der Vorschlag aufkam, das Kulturbudget zu kürzen, hat sich damals Churchill vehement dagegen gewehrt und hat gesagt, wofür führen wir den Krieg eigentlich? Und er hat sich das immer wieder zu sagen, es fällt natürlich schwer in solchen Situationen, aber man darf da nicht auf die Gedanken verfallen, dass das Schöne nicht auch immer auch das Würdevolle ist. Also das darf man nicht verzichten darauf.
Und Sie beginnen Ihr Erzählen vom Schönen, von Ihren Begeisterungen, beginnen Sie mit Musik in Ihrem Buch, mit Mozarts 40. Symphonie. Sie erzählen von Ihrem ersten Hören dieser Symphonie mit dem sehr schönen Satz, finde ich. Ich galoppierte in die Musik hinein, als säße ich auf einem Pferdchen und hätte nur halb so viel Gewicht. Da spürt man tatsächlich, was mit Ihnen auch körperlich passiert ist. Das ist ja bestimmt kein Zufall, dass Sie Ihr Buch über das Schöne mit Musik anfangen, nicht wahr?
Nein, das ist es nicht. Und ich meine, wenn Sie den ersten Satz hören von der 40. Symphonie von Mozart, dieses da-da-dan, da-da-dan, da-da-da-da, dann ist es wirklich wie ein Galoppieren. Mhm. Und zwar nicht auf einem Gaul, sondern auf einem Pferdchen in die Musik hinein. Und Mozart ist vielleicht, es würde ich es vielleicht neben Shakespeare oder Michelangelo der unumstrittenste. Also auf den können sich alle einigen, was gleichzeitig natürlich auch wieder beklemmend ist, wenn ich gelesen habe, dass auch der Lagerkommandant Höss von Auschwitz den Mozart geliebt hat. Aber da darf man sich nicht irritieren lassen. Mhm. Wenn man die Musik hört, also mir geht es jedenfalls so, wenn ich die Musik höre und immer das ganze Leben hindurch bei dieser 40. Symphonie und bei anderen Sachen von Mozart, dass man so im Herzen die Empfindung hat, dass es schön ist zu leben.
Sie schreiben auch zu der Musik, dass Ihnen Unerhörtes aus Ihrer Seele entgegenwehen würde mit dieser Musik. Können Sie uns sagen, was Sie damit meinen?
Ja, also dieser kleine Essay ist ja überschrieben mit Stolz und Pathos. Das ist natürlich pathetisch, was Sie zitiert haben, aber es gibt auch einen Pathos, den man gelten lassen muss. Und wenn man, also um mir geht es ja so, ich habe es angedeutet, bei dieser Musik, vor allen Dingen jetzt auch bei Mozart, aber auch bei anderer Musik, so, dass man plötzlich das Gefühl hat, man ist sehr, also aus sich heraus das Gefühl hat, man ist selbst mehr, als man für möglich hält. Also man schätzt sich selber zu gering ein. Meistens meint man, es sei ja umgekehrt, dass wir zu größenwahnsinnig sind. Aber wenn so Dinge einem entgegenwehen aus einem Selbst, was man vorher nicht gekannt hat, wo man sich rätselhaft auf eine schöne Art und Weise rätselhaft vorkommt, diese Empfindung, weiß man ja, das hat sowas Religiöses und die empfindet man halt bei Musik und bei Sex vielleicht im besten Fall. Und das gehört ja auch alles zusammen irgendwie, dass die Religion und die Sexualität und die Musik eine geheime Verbindung haben, die wir manchmal erahnen können.
Da wäre es interessant, mit Theologen über diese Verbindung zu sprechen, die Sie da aufmachen. Aber das machen wir mal an anderer Stelle. Nach diesem ersten Kapitel mit Mozarts Musik kommt eins über Tolstois Anna Karenina-Roman, den Sie bewundern. Und danach war ich überrascht, ein Kapitel über das Böse in Ihrem Buch zu lesen. Das Kapitel ist sehr interessant, aber ich habe mich trotzdem gewundert. Ihr Buch heißt ja Das Schöne. Warum wollten Sie denn ein Kapitel über Formen des Bösen darin haben?
Ja, es ist, wie gesagt, sehr ernüchternd festzustellen, dass auch das Böse schön sein kann. Das haben wir immer wieder verdrängt. Ich meine, dass sogar das Hässliche schön sein kann. Es gibt ja ein bekanntes Buch, Die Ästhetik des Hässlichen. Aber wenn das nicht so wäre, dass das Schöne verführerisch auch sein kann hin zum Bösen, dann müsste man sehr viel der Literatur aus den Regalen nehmen. Und es gibt ja Bestrebungen, das zu tun. Ich meine, warum gefällt uns Macbeth von Shakespeare? Das ist ein böses Ehepaar und gleichzeitig das einzige Ehepaar, das sich wirklich liebt im ganzen Werk von Shakespeare. Und wir sind fasziniert von dem Bösen, das uns in Shakespeare begegnet, bis hin zum banalen Bösen in Iago aus Othello. Wir hätten es gerne, wenn das Schöne und das Gute sich decken würden. Wir wissen aber, es ist nicht der Fall. Das Gute blendet so viel aus, das Schöne blendet nicht so viel aus wie das Gute.
Und bei Ihrem Kapitel über das Böse, also Sie gehen so über verschiedene Figuren und Figurationen des Bösen in der Kunstgeschichte. Sie enden beim Joker aus dem Film The Dark Knight von Christopher Nolan. Der geht ja auf die Batman-Figur, die Batman-Comics zurück. Warum steht der Joker da am Ende Ihres Kapitels über das Böse?
Ich habe mich sehr faszinieren lassen von dieser Figur, jetzt gerade aus diesem Film, den Sie zitiert haben, jetzt im Zusammenhang auch mit Goethes Faust. Das mag vielleicht ein großer Sprung sein, ist aber gar nicht so groß. Auch der Mephisto, auch der Teufel aus Goethes Faust kommt aus der Trivialkultur heraus und Goethe hat ihn halt dann in hohe Literatur gehoben, wobei dieser Unterschied ja sowieso zweifelhaft ist. Aber dieser, wenn es bei Goethe heißt, er sagt, er ist die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, so ist also eben der Joker dieser Anverwandte des Mephistopheles, der nicht so klug ist wie der Mephisto, aber der halt eben nicht das Gute schafft, wenn er das Böse will, sondern das pure, reine Böse, das uns so erschreckt. Und trotzdem, wenn wir diesen Film ansehen, ist natürlich der Joker die absolut faszinierende Figur in diesem Film. Und nach diesem furchtbaren 20. Jahrhundert sich noch eine mythische Figur des Bösen zu schaffen, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, da kommt die Figur des Joker, der aus der Trivialkultur herauskommt, dieser mythischen Figur am nächsten. Ich habe mich immer für mythische Figuren interessiert und der Joker ist so eine.
Das ist ein Buch, das steht schon im Titel mit 59 Begeisterungen. Jetzt haben wir schon eine kleine Idee davon bekommen, wie vielfältig Ihre Begeisterungen auch sind. Ich habe auch gedacht, wenn man so ein Begeisterungsbuch schreibt, wie Sie das jetzt getan haben mit diesem, haben Sie da auch hinausgeschaut in die Welt vorher und sich umgeschaut, wie viel Begeisterung eigentlich gerade da ist? Ich frage das auch, weil meine Wahrnehmung ist, im Kulturbereich ist eher wenig Begeisterung da jetzt in unserer Gegenwart. Oder wie nehmen Sie das wahr?
Ja, leider ist es vielleicht so. Ich weiß es nicht. Ich weiß, vielleicht im Feuilleton oder so, da ja immer nur von also letzter Zeit so viel von Einschränkungen gesprochen wird und was man alles nicht darf. In meiner Familie und meinem Bekanntenkreis ist es für mich immer relativ leicht gefallen, die Leute zur Begeisterung anzuzünden oder umgekehrt mich von ihnen anzünden zu lassen. Das sind so Kleinigkeiten, wie halt auch im Buch drin vorkommen, wenn meine Frau und ich uns manchmal aus dem Wilhelm Busch Zitate zuwerfen, in Erinnerung an meine Eltern, die das gemacht haben. Immer wenn ich gewusst habe, jetzt haben sie sich besonders lieb, dann haben sie sich Zitate von Wilhelm Busch zugeworfen gegenseitig. Da haben wir uns als Kinder dann immer plötzlich ganz wohl gefühlt, meine Schwester und ich. Und das sind so Kleinigkeiten, wie halt das Glück selber immer nur in der Erinnerung stattfindet. Und zwar merkwürdigerweise in der Erinnerung an Situationen, in denen man nicht wusste, dass man glücklich ist. Mhm. Und so diese Begeisterung nicht für die ganz große Literatur, sondern so für so ganz. Also ich habe gerade aufgeschlagen von Wilhelm Busch dieser Vierzeiler, wo ein Mann dem anderen den Hut über den Kopf zieht, sodass er nichts sieht. Und da heißt dann, ohne Hören, ohne Sehen steht der Gute sinnend da und er fragt, wie das geschehen und warum ihm das geschah. Ich meine, so in so einem wunderbaren Versen den ganzen Existenzialismus zu fassen, das ist doch sehr schön.
Herr Köhlmeier, lassen Sie uns zum Schluss dann noch an einer Ihrer großen Begeisterungen teilhaben, nämlich an dem Buch, das Sie so erschüttert hat wie kein anderes. Das schreiben Sie über das amerikanische Idyll, den Roman von Philip Roth. Warum hat Sie dieses Buch so erschüttert wie kein anderes?
Ja, ich bin selbst Vater und ich bin Vater einer Tochter, die mit 21 gestorben ist. Und in diesem Buch ist der Verlust eines Kindes, das Mädchen, die Mary, stirbt zwar nicht, aber sie geht verloren und der Vater sucht sie und er sucht sie dann in der Welt. Und dieses Suchen, weil es so hoffnungslos ist, ist das Suchen über die Welt hinaus so fast in einem metaphysischen Raum. Also dieses Buch hat mich für Monate hinweg so getroffen, dass ich eine Zeit lang gar nichts lesen konnte mehr, weil ich gedacht habe, ich muss wieder zurückfinden ins unschuldige Lesen. Und der Philip Roth ist halt so ein großer Meister und ein ewiges Vorbild, wie halt auch Tolstoi.
Michael Köhlmeier, sein Buch heißt Das Schöne, 59 Begeisterungen, im Hansa Verlag ist das erschienen mit 240 Seiten, 23 € ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Köhlmeier.
Vielen Dank für die Einladung.